Das schönste und tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es ist nur genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seins in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen.
Sagte Albert Einstein 1932 in seinem Glaubensbekenntnis.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die großen Rätsel der modernen Physik. Ich bin Thomas Naumann.
Und ich bin Alexander Wolf. Wir sind zwei Physiker mit sehr unterschiedlicher Geschichte. Thomas hat jahrelang am CERN gearbeitet, war Professor in Leipzig. Ich bin Lehrer in Berlin, unterrichte unter anderem Physik. Bei unserem Intro war, wie schon erwähnt, Albert Einstein zu hören, der in wenigen Minuten seine Vorstellung von der Welt und der Physik in einem Glaubensbekenntnis zusammengefasst hat. Und er bezieht sich dabei unter anderem auf das Schöne und die erhabene Struktur. Und das soll heute unser Thema werden. Was vielen Leuten, die sich nicht mit Physik und Mathematik beschäftigen, nicht eingängig ist, dass tatsächlich nicht nur die Welt eine gewisse Ästhetik hat und schön sein kann, sondern auch die Beschreibung der Welt, also Formeln und Mathematik.
Ja, das ist richtig. Mit Physik verbindet man normalerweise nicht als erstes Schönheit. Und trotzdem spricht Einstein in seinem Glaubensbekenntnis, gesprochen 1932, kurz vor seiner endgültigen Emigration aus Deutschland, davon, dass das Schönste und Tiefste in der Welt eben das Gefühl des Geheimnisvollen sei. Und er spricht auch ganz poetisch, und Thomas Mann würde also erbleichen vor Neid, von der erhabenen Struktur des Seienden. Was meint Einstein denn eigentlich mit diesen Dingen? Dieses Gefühl beim Betrachten der Natur und der physikalischen Gesetze tatsächlich ein Zipfel von der erhabenen Struktur des Seienden zu sehen und zu erhaschen, das ist wirklich alt. Zum Beispiel wurde Ende des 19. Jahrhunderts hat James Clerk Maxwell in England die Maxwellschen Gleichungen des Elektromagnetismus formuliert. Und der große österreichische Physiker Ludwig Boltzmann hat dann Ende des 19. Jahrhunderts im Vorwort zum ersten geschlossenen Lehrbuch über Elektromagnetismus gleich im Vorwort Goethe zitiert, Goethe im Faust, angesichts der wunderbaren Schönheit und Symmetrie der Maxwellschen Gleichungen, war es ein Gott, der diese Zeichen schrieb. Einstein hat sich ähnlich zu seinen eigenen Gleichungen verhalten, und zwar insbesondere zu den Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Die haben zwei Teile. Auf der einen Seite des Gleichheitszeichens stehen die Symbole für die Quellen der Schwerkraft, das ist die Materie. Und hat Einstein gleich angefangen zu ästhetisieren, zu sagen, ja, das ist das Holz, das ist sozusagen ziemlich ordinär und nicht so wichtig. Und dann hat Einstein ja was Unerhörtes getan. Er hat das reine Messwesen des Raumes, die sogenannte Metrik, zum Gegenstand der Dynamik der Schwerkraft gemacht. Also reine Mathematik, die plötzlich eine Rolle spielt bei der Dynamik unserer Welt. Und das war für ihn Marmor. Und diese Dialektik zwischen Holz und Marmor war für ihn wichtig und die zeigt eben auch, in welche ästhetischen Kategorien jemand wie Einstein dachte.
Und er hat ja tatsächlich auch die Schönheit als Kriterium für Wahrheit an Formeln und an Theorien angelegt.
Ja, dafür gibt es extreme Beispiele. Zum Beispiel gab es um 1919 mal irgendeine Messung, die anscheinend seiner allgemeinen Relativitätstheorie widersprach. Und darauf von der Presse befragt, ob damit seine Theorie nicht in Gefahr gerät, hat er geantwortet, die Theorie stimmt doch. Und wenn das nicht so ist, dann tut ihm der liebe Herrgott leid, seine Theorie stimmt doch. Die ist einfach, sie ist zu schön, um nicht wahr zu sein.
Ganz unbescheiden.
Und Einstein hat dann sehr engen Mathematikerkollegen Hermann Weyl noch etwas sehr Schönes getan, was damals also total vernünftig war. Er hat versucht, die beiden damals vorhandenen klassischen fundamentalen Theorien von Kräfte miteinander zu vereinigen, und zwar die Theorie der Schwerkraft und die Theorie der Elektrizität. Das ist ja naheliegend, wir wollen es jetzt hier mathematisch nicht im Detail diskutieren. Das sah sehr ästhetisch aus, dummerweise hat es nicht funktioniert. Es funktioniert bis heute nicht, also auch 100 Jahre später. Und wir wissen heute auch zum Teil, warum es nicht funktionieren konnte. Kurze Bemerkung dazu, kurz danach wurden dann die beiden Kernkräfte entdeckt. Und die spielen eine Riesenrolle in der Welt. Und kurzschlüssig diese Vereinigung zwischen Schwerkraft und Elektrizität zu machen, würden wir heute sagen, konnte nicht gehen. Aber die beiden, der Physiker Einstein und der Mathematiker Weil, haben das eben versucht, weil auch das war zu ästhetisch, zu einfach und zu schön, um nicht wahr zu sein.
Um es nicht zumindest zu versuchen.
Um es zu versuchen. Interessanterweise ist dann bei Hermann Weil was anderes rausgekommen. Der hat diese Fragen weiterverfolgt und sich gesagt, warum sollte unsere Welt nicht unabhängig davon sein, ob ich zum Beispiel in Zentimeter oder Inch messe? Also wie ich die Eichmaßstäbe wähle. Das war erstmal nicht so fruchtbar, aber als dann wenige Jahre später die Quantentheorie formuliert wurde, hat Weil das nochmal versucht im Rahmen der Quantentheorie und hat etwas geschaffen, was er damals schon als Eichtheorien bezeichnet hat, dann jahrzehntelang geschlummert hat und heute die Form und die Grundlage ist für jede fundamentale physikalische Theorie. Das heißt, man kann auch mal eine Schnapsidee verfolgen und trotzdem bleibt dann ganz unerwartet etwas übrig. Also die Wege des Herrn sind sehr verschlungen, diskret und unerforschlich.
Manchmal eben über Umwege. Aber du hattest schon gesagt bei den Gleichungen, dass ein Kriterium für die Schönheit Symmetrie ist. Und das wird tatsächlich auch so ein bisschen Thema sein, weil Symmetrie ein Gedanke ist, der sich ja ganz tief durch die physikalischen Gesetze und unser Verständnis von Welt auch zieht. Symmetrie, so wie wahrscheinlich jeder das aus der Schule kennt, sind ja vor allem geometrische Symmetrien, also Formen, die unter bestimmten Transformationen, Drehungen, Spiegelungen erhalten bleiben. Also das perfekte Beispiel ist der Kreis, der ja in sich symmetrisch ist. Und tatsächlich der Gedanke der Symmetrien aber viel tiefer geht in der Physik, in den physikalischen Gesetzen und oft zu subtilen, tiefen Zusammenhängen in der Welt. Ein Beispiel für Symmetrien, unter anderem die Noether-Theoreme, wo man diesen Gedanken von Symmetrie viel abstrakter auffasst.
Ja, die Symmetrien, die verbinden eigentlich die zwei wichtige Komponenten für ein fundamentales Verständnis der Welt. Der eine Punkt, um unsere Welt zu verstehen, sind natürlich erstmal die Bausteine. Also angenommen, ich würde lieber Gott spielen und die Welt erschaffen wollen, würde ich mir erstmal die Bühne schaffen, Raum und Zeit, und dann würde ich die Bausteine da reinwerfen. Und in einem zweiten Schritt dann die Beziehung zwischen den Bausteinen anschalten, nämlich die Wechselwirkung, die Kräfte. Also das sind erstmal Bausteine und Wechselwirkungen. Und darüber als ordnendes Prinzip stehen tatsächlich Symmetrien. Die sind außerordentlich wichtig, um sozusagen Ordnung zu schaffen. Im System der toten Bausteine, der Bauklötzchen und auch der Kräfte zwischen den Bausteinen. Symmetrien spielen in beiden Fällen eine Rolle. Ja, und du hast schon zu Recht erstmal angefangen mit ganz klassischen geometrischen Symmetrien. Ich kann ein gleichseitiges Dreieck immer um 60 Grad drehen. Das bleibt sich selbst treu. Das wird immer wieder ein gleichseitiges Dreieck. Der Kreis ist auch ein schönes Beispiel. Und zwar für folgenden Effekt. Hinter jeder Symmetrie steckt eine Invariante, eine unveränderliche. Nämlich eine Konstante sozusagen dieser Welt oder dieser Transformation. Und das einfachste Beispiel ist der Kreis. Das sind eben alle Punkte, die den gleichen Abstand zum Mittelpunkt haben. Das heißt, die Invariante des Kreises ist der Radius. Und zu jeder Symmetrie, das können ganz klassische geometrische Symmetrien sein, dann aber auch später komplexere physikalische Phänomene, gehört der Begriff der Invariante. Schöne Symmetrien, die wir auch aus dem Alltag kennen, ist zum Beispiel die sechszählige Symmetrie einer Schneeflocke. Es gibt ja ganz verschiedene Schneeflocken, die haben aber alle die sechszählige Symmetrie. Das heißt, alle 30 Grad gehen die in sich selber über. Praktisch perfekte Symmetrien haben die großen Rosetten in gotischen Kathedralen, sei es Notre Dame oder der Naumburger Dom und so weiter. Die sind häufig sogar tatsächlich exakt mathematisch symmetrisch, während ansonsten natürlich Kirchenfenster irgendeine schöne Geschichte aus dem Leben Jesu oder so widerspiegeln und natürlich nicht wiedergeben und natürlich nicht symmetrisch sind.
Aber ich wollte nochmal den Bogen spannen zu den, sagen wir mal, abstrakteren Symmetrien. Zum Beispiel die Vorstellung, dass es egal ist, ob man ein Experiment heute macht oder morgen oder in 10 Jahren, dass wir erwarten, dass immer das Gleiche bei rauskommt. Dass aus dieser ja doch sehr abstrakten Vorstellung, dass man in der Zeit oder unabhängig davon ist, wann man ein bestimmtes Experiment macht, Emmy Noether gezeigt hat, dass daraus Energieerhaltung folgt.
Ja, diese Noether-Theoreme sind etwas, wo eigentlich jeden Physikstudenten und Physiker, der die das erste Mal zu verstehen versucht oder zur Kenntnis nimmt, eigentlich der Atem stehen bleibt oder das Blut in den Adern gefrieren muss. Weil das ist sowas Erstaunliches und Fundamentales, dass man also gar nicht glaubt, dass das sein kann. Interessant bei diesem Noether-Theorem ist, das ist an der Grenze zwischen Mathematik und Physik. Die sind eigentlich mathematisch. Und Emmy Noether war eine Göttinger Mathematikerin von vor 100 Jahren, die das als ein rein algebraisches Problem aufgefasst hat. Und also der Punkt ist folgender. Oder was eigentlich die Essenz der Noether-Theoreme ist, ist ein Trade-off, also ein Deal zwischen äußerster Banalität und äußerster Freiheit und äußerster Bestimmtheit. Die Banalität und die Freiheit ist folgendes. Natürlich ist es sinnvoll zu unterstellen, dass die Physik zu jedem Zeitpunkt in der Welt, in der kosmischen Geschichte dieselbe ist. Also wenn wir das nicht unterstellen, können wir gleich dicht machen. Ja. Wenn gestern eine andere Physik galt als heute, brauche ich nicht mal das Lehrbuch schreiben, brauche ich nicht mal in die Schule gehen, weil das ist alles, es gilt ja alles ähnlich. Genauso ist es natürlich vernünftig, wir können nichts anderes annehmen, als zu unterstellen, dass die Physik an jedem Punkt in der Welt dieselbe ist. Denn wenn schon im Nachbarzimmer eine andere Physik gilt, na dann gute Nacht. Also das geht so nicht. Dann kriege ich früher mein Auto nicht gestartet oder dann funktioniert nicht mal das Fahrrad an der nächsten Straßenecke mehr und so. Also das geht nicht.
Also sehr vernünftige Annahmen.
Und extrem allgemeine Annahmen, die Emmy Noether eben mathematisch formuliert und gesagt hat, die Grundgleichungen sollen also invariant sein. Also es soll egal sein, ob ich eine Raumtransformation mache oder eine Zeittransformation. Als drittes hat sie auch Rotationen gemacht. Das ist ein bisschen komplizierter, aber dasselbe Problem. Also Translation, also Bewegung in Raum und Zeit, Klammer auf, im Sinne der Relativitätstheorie der Raum, Bindestrich Zeit, das ist ja dann eins und dasselbe, und Rotationen, die immer eine kleine Sonderrolle spielen. Und jetzt konnte Emmy Noether beweisen, dass zu jeder solchen Unbestimmtheit, zu jeder Symmetrie gleichzeitig eine Invariante gehört. Das ist wie beim Kreis. Es ist egal, wie ich darum drehe, wie ich die Punkte rumdrehe, der Radius bleibt immer konstant. Das ist die einzige Charakteristik des Kreises. Eine andere Charakteristik hat der Kreis nicht. Ist ja egal, ob der nur rot oder blau gemalt ist. Und das Pünktchen in der Mitte ist ein mathematischer Punkt.
Der Abstand ist überall.
Die Linie ist unendlich dünn und so weiter und so weiter. Also die einzige Charakteristik des Kreises ist ein Radius. Und sie hat also festgestellt, dass aus der Forderung, dass die Physik zu jedem Zeitpunkt dieselbe ist, dass daraus der Satz von der Erhaltung der Energie resultiert, der extrem wichtig ist und extrem fundamental. In demselben Sinne entspricht der Forderung, dass die Physik an dem Raumpunkt identisch ist, das heißt, dass ich Translationen im Raum straffrei machen kann, dass daraus der Satz von der Erhaltung des Impulses folgt und zu der Forderung, dass die Physik in jeder Raumrichtung identisch aussieht, dass ich also mich drehen kann auf meiner Hinterachse, dass daraus der Satz von der Erhaltung des Drehimpulses resultiert, der zum Beispiel dazu führt, dass dass ich Rad fahren kann, dass nämlich mein Vorderrad stabil ist und so weiter und so fort.
Ja, du hattest es ja schon gesagt, also für jeden Physikstudenten, ich kann mich auch noch daran erinnern, ist es natürlich wie ein Erweckungserlebnis. Also weil tatsächlich in diesen doch recht einfachen Formeln so eine tiefe Erkenntnis steckt, dass man wirklich ja auch von einer Ästhetik und einer Schönheit der Beschreibung der Natur sprechen kann. Das ist schon ein sehr...
Ja, es ist nicht nur das Resultat schön, sondern auch dieser Schluss. Der eigentliche mathematische, der Vorgang von einer extremen Unbestimmtheit, dass nämlich etwas völlig egal ist, den Schluss zu ziehen auf eine extreme Bestimmtheit. Energieerhaltung, Impulserhaltung und so weiter. Das ist ein ganz dialektischer Vorgang. Die Energieerhaltung, das kann man auch ein bisschen anschaulich machen. Angenommen, die Physik würde sich von Zeitpunkt zu Zeitpunkt verändern, könnte ich aus den unterschiedlichen physikalischen Gesetzen zwischen den Zeitpunkten nämlich Energie gewinnen. Das ist ein bisschen eine Veranschaulichung des Noether-Theorems. Die Physik muss exakt dieselbe bleiben in der Zeit, um nicht auf irgendeine Art und Weise ein Perpetuum mobile bauen zu können. Das kann man in der Hinsicht ein bisschen anschaulich machen.
Und zum anderen ist oft die Symmetrie, oder wenn man Symmetrien in der Natur findet, ist ein Hinweis auf noch eine Realität oder eine Beschreibungsebene darunter. Du hattest über das Periodensystem gesprochen, das hatten wir ja auch letzte Folge schon, wo es eine Symmetrie gibt, die aber nicht so ganz strikt und durchgängig ist mit vielen Ausnahmen. Aber darauf hinweist, dass Atome eine Struktur haben, aus Elektronen, aus Protonen, Neutronen bestehen, die dann diese Symmetrie erklären oder beschreiben kann.
Stimmt, das Periodensystem war eine der Herausforderungen der Chemie und Physik im 19. Jahrhundert. Allerdings muss man fairerweise sagen, zusammen mit den Entdeckungen der Spektroskopie. Also sowohl die Emissionsspektrallinien, also die berühmte gelbe Natriumlinie, wenn man mit Kochsalz in die Gasflamme gerät beim Kochen, ist das gelb. Umgekehrt hat man dann beobachtet, dass es eben so im Spektrum unserer lieben Sonne dunkle Linien gibt, also schwarze Linien, die zum Teil an denselben Stellen sind. Das eine ist Emission, also die Aussendung von Licht. Bei der Sonne ist es die Absorption von Licht in der Hülle der Sonne. Und diese Systematik war einer der Wegbereiter der Quantentheorie und auch das Periodensystem der Elemente, was dann Schritt für Schritt also erklärt werden konnte durch quantenmechanische Regeln. Aber das, ja, da gibt es natürlich Regelmäßigkeiten. Vorne stehen die Alkalimetalle, Natrium, Kalium, hinten dann die
Edelgase.
Die Edelgase und genau.
Aber jetzt sind wir ja wieder an so einem Punkt. Das hatten wir auch letzte Folge schon besprochen mit dem Standardmodell der Elementarteilchen, wo es einen großen Grad an Symmetrie gibt. Und ja, wir aber bisher nur vermuten können, dass dem zugrunde noch eine weitere Realität oder Beschreibungsebene der Natur liegt.
Ja, in den letzten 50 Jahren hat also die Teilchenphysik also riesige Erfolge erzielt. Erstmal hat sich die Menge sogenannter Elementarteilchen in diesen 50, 60 Jahren aufgebläht von einigen wenigen zu über 1000. Es wurde schon um 1960 klar, die können nicht elementar sein. Das ist Quatsch. Das war eine ganze Spektroskopie, so nennen wir es auch heute noch, die Teilchenspektroskopie. Und hinter einem Spektrum steckt immer eine tiefere Wahrheit. Sprich auch eine Substruktur oder eine dahinterliegende Wahrheit. Das war eigentlich klar. Die wurde dann auch mathematisch erstmal entdeckt von Murray Gell-Mann, der vor kurzem verstorben ist und das Quarkmodell entwickelt hat. Darauf wollen wir jetzt nicht im Detail eingehen. Und dann kam man Schritt für Schritt zu den dahinterliegenden, also unter den Teilchen liegenden Strukturen. Das sind die elektrischen Teilchen wie das Elektron und seine schweren Partner und die Neutrinos und dann eben die sagenhaften Quarks, die also die normalen Teilchen aufbauen. Und das Erstaunliche ist, dass heute das Symmetrieschema der fundamentalen Bausteine der Welt viel, viel einfacher und schöner ist als das Periodensystem der Elemente. Das hat nämlich eine 2x2x3 Symmetrie. Die erste 2 heißt, dass sich die nuklear wechselwirkenden Teilchen wie die Quarks genauso verhalten und genauso angeordnet sind wie die rein elektromagnetischen, also das Elektron und seine Partner. Das ist die sogenannte Lepton-Quark-Symmetrie. Die zweite Symmetrie ist, dass jedes dieser Schemata eine obere und eine untere Zeile hat. Die nennt man Up-Down-Symmetrie. Das ist die zweite 2. Und dann, oh Wunder, wurde in 30er Jahren entdeckt, dass das Elektron nicht alleine ist, sondern dass das einen schweren Partner hat. Das Myon und einer der größten Kernphysiker damals, der Nobelpreisträger von 1944, Isidor Rabi, hat damals völlig entgeistert gefragt und alle haben zugestimmt, who ordered that? Weil die Physik befand sich damals in einem eigentlich sehr idyllischen Zustand.
Man konnte alles beschreiben?
Ja, mit Neutron, Proton und Elektron war die Welt anscheinend beschreibbar. Das war sehr schön. Das war idyllisch und dieses verdammte Myon, was damals in der kosmischen Strahlung entdeckt wurde, war also ein extremer Störenfried.
Das heißt, mit der ersten Familie aus dem Standardmodell kann man eigentlich alles, was uns so angeht, beschreiben, die Welt.
Die stabile Materie, ja. Und aus völlig unerfindlichen Gründen hat der liebe Gott also noch eine zweite und eine schwere und eine superschwere Familie zugelassen. Angenommen, wir wären ehrlich, oder wenn wir ehrlich sind, wir verstehen nicht im Entferntesten warum. Wir können nur vage ahnen, hinter einer solchen Spektroskopie, dass nämlich das Elektron, dass es nicht nur das Elektron gibt, das gute alte, was vor über 120 Jahren entdeckt wurde, sondern dass es auch noch schwere und superschwere Elektronen gibt, dahinter muss eine verborgene, bis heute unerforschte, unbekannte Physik stecken. Das ist wie die Fassungslosigkeit gegenüber der Atomspektroskopie von Fraunhofer und Bunsen von 1815 bis zur Etablierung der Quantentheorie 100 Jahre später. Das war ein volles Jahrhundert. Und wir sitzen genauso in der Patsche. Wir beobachten ehrfürchtig diese wunderbare Symmetrie der Teilchen, 2x2x3. Und dieses Schema ist also simpel und perfekt. Wir verstehen nicht die drei Familien. Wir verstehen nicht, warum sich die sogenannten Leptonen, das sind die leichten Teilchen, die elektronartigen Teilchen, genauso anordnen wie die Quarks. Dafür gibt es also keinen richtig ersichtlichen Grund. Und wir verstehen auch nicht so richtig, warum es immer ein oberes und unteres Teilchen gibt, diese Up-Down-Symmetrie. Ja, das sind also erstmal Symmetrien, sozusagen Bauklötzchen-Symmetrien, wo wir erstmal statische Bausteine des Universums irgendwie wie so ein kleines Kind zurechtschieben in so ein Puzzle, in so ein Schema.
Genau. Aber was vielleicht auch noch interessant ist, dass diese Symmetrien oder die angenommenen Symmetrien der Welt auch genutzt werden, um Dinge vorherzusagen. Also Mendeleev hat ja auch schon beim Periodensystem Lücken erkannt und gesagt, da muss es noch was geben. Und so war es ja auch beim Standardmodell, dass die schwersten Teilchen fehlten. Man gesagt, da ist eine Stelle frei, sonst funktioniert unsere Symmetrie nicht. Und man ja viel später, wann hat man das letzte Teichen gefunden? 95?
Das schwerste Quark, das Topquark, wurde 94 entdeckt. Das letzte Neutrino, streng genommen, erst im Jahre 2000.
Ja, das Tau-Neutrino. Man unterstellt der Natur auch diese Symmetrie. Muss ja nicht sein.
Vielleicht kommen wir später noch darauf zurück. Eine vernünftige Theorie, physikalische Theorie, die ist nur dann gut, wenn sie Vorhersagekraft hat. Nachher sagen, gut, das funktioniert Deutsch nicht so richtig, also Englisch kann man sagen Prediction, Vorhersage, und Postdiction, eine Nachhersage gibt es in der deutschen Sprache nicht, also da bleiben wir mal bei dem englischen Wort. Also, wir kommen später nochmal darauf zurück. Viele andere sogenannte Wissenschaften wie die Biologie, selbst die Kosmologie, machen eigentlich nur Postdictions. Die großartige Theorie von Darwin beschreibt im Nachhinein die Evolution, macht aber streng genommen keine wirklichen langfristigen Vorhersagen. Ähnlich ist mit der Kosmologie. Da wir nur einen Kosmos haben im Moment,
den wir kennen,
können wir nur eine Post-Action machen. Wir können uns über diesen Urknaller freuen und das also nachher sagen und den ganzen Spaß zurückrechnen bis nah an den Urknall ran. Aber wir können nicht definitiv sagen, welche Alternativen der liebe Gott hatte. Hätte der liebe Gott die Welt auch hätte anders machen können. Das diskutieren wir später mal. Aber die Vorhersagekraft ist etwas, was erstens mal ganz charakteristisch ist für die Physik. Präzise Vorhersagen zu machen, und im Teilchenschema war das so, man begann in den 60er Jahren mit den ersten drei Teilchen, den ersten drei Quarks, und dann gab es eine klare Vorhersage, es muss ein viertes Quark geben, 1973, das wurde 1974 in der sogenannten Novemberrevolution, im November 1974, gleichzeitig von zwei Nobelpreisträgern in den USA entdeckt, an ganz unterschiedlichen Beschleunigern und Experimenten. Aus anderen Gründen hat man auch schon 1973 vorhergesagt, es muss auch eine dritte Familie geben, also ein fünftes und sechstes Quark. Da wurde dann auch gesucht und die hat man auch entdeckt. Also es ist charakteristisch für die Teilchenphysik, dass sie sehr präzise Vorhersagen macht.
Und Schönheit bzw. Symmetrie ein Kriterium sind.
Ja, es muss so sein.
Es muss so sein.
Diese Vorhersage ist zu schön, um nicht wahr zu sein.
Ich weiß, das ist keine vierte Familie eigentlich.
Da gibt es eine Messung am CERN vom Ende der 90er Jahre am Elektron-Positron-Beschleuniger Lab am Europäischen Zentrum für Kernforschung CERN in Genf. Ach, wenn du mich jetzt schon sowas fragst.
Sonst verschieben wir das, können wir auch machen.
Ja, das hat was damit zu tun, wie die Gesamtwahrscheinlichkeit von Zerfällen des sogenannten elektroschwachen schweren Eichbosons Z ist.
Okay, das ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen viel, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass es nur diese drei Familien
zumindest
gibt.
Zumindest drei Familien, die, ja, da muss man es auch sauber und ehrlich formulieren, Familien, wie wir sie bisher gehabt haben, nämlich Familien, zu denen auch Neutrinos gehören. Erstens, Neutrinos sind mindestens die Millionen mal leichter als ihre entsprechenden elektronischen Partner. Das heißt, die müssten wesentlich leichter sein als das Z-Boson, und das Z-Boson müsste in die Neutrinos zerfallen.
Und das Z-Boson
das tut's ist aber ein
Austauschteilchen.
Ja, das tut es aber nicht. Das kann man, und das ist ganz genau gemessen worden. Also im Rahmen dieses Arguments, was ich jetzt gebracht habe, ist die Anzahl an Neutrinos im Universum, ich glaube, im Moment 2,98 plus minus 0,02. Also die Anzahl an Familien ist, glaube ich, 2,98 plus minus 0,02. Das ist eine experimentelle Messung. Okay. Unter der Voraussetzung, dass ich unter Familie eine solche Familie verstehe, also eine vierte Familie im Sinne der ersten vier, der ersten drei, Entschuldigung.
Zurück nochmal zur Symmetrie oder beziehungsweise zur Substruktur. Lange Zeit waren ja Stringtheorien en vogue, wo man versucht hat, noch eine tiefer liegende Realität zu zeigen. Aber das führt jetzt auch zu weit. Aber in der anderen Richtung gibt es ja auch noch die Überlegung, dass es so etwas wie eine Supersymmetrie gibt. Also etwas, was wir auch noch nicht gefunden haben, aber auf den Symmetrien des Standardmodells noch oben drauf kommen. Kannst du dazu was sagen?
Ja, diese Supersymmetrie ist wirklich super, und zwar symmetrisiert die Folgendes. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass das Standardmodell der Welt zuerst mal besteht aus Aussagen über die Teilchen, was sind die Bausteine der Welt, und dann kommen die Kräfte. Und die Teilchen haben spezielle Eigenschaften und werden Fermionen genannt. Die haben zum Beispiel einen halbzahligen quantisierten Drehimpuls, Eigendrehimpuls.
Spin.
Den sogenannten Spin. Mhm. Und die Kräfte werden übertragen durch Teilchen, durch vektorielle Felder. Die Schwerkraft, der Elektromagnetismus, alle unsere Kräfte sind, die ziehen von A nach B, das sind Vektoren, das sind Vektorfelder. Und die haben in der Quantentheorie einen ganzzahligen Spin, einen Spin 1. Das ist so. Bausteine und Kräfte verhalten sich grundsätzlich völlig anders. Zum Beispiel können zwei Fermionen, zwei Bausteine der Welt, nicht exakt denselben Quantenzustand einnehmen. Das führt zum Beispiel dazu, dass unsere Sonne so groß ist und nicht kollabiert, weil die Bausteine der Welt in der Sonne so einen Abstand halten müssen, dass die Sonne ein doller aufgeblähter, wenn auch sehr dünner, also ein Gasriese ist sozusagen.
Oder aus der Schule kennt man noch den Atomaufbau, dass eben Atome Schalen haben und die Elektronen in Schalen sich immer unterscheiden müssen in irgendeiner Eigenschaft.
Das ist das sogenannte Paulische Ausziehungsprinzip. Das gilt aber nur für Bausteine der Welt, die sogenannten Fermionen. Es ist völlig anders für die Kraftteilchen. Das ist zum Beispiel das Lichtquant, das Photon für den Elektromagnetismus. Und solche vektoriellen Teilchen, solche sogenannten Bosonen nach dem indischen Physiker Bose, der mit Einstein zusammen damals die statistischen Eigenschaften von Bosonen untersucht hat, die Bose-Einstein-Statistik, die verhalten sich völlig anders als die Fermionen. Zum Beispiel können unendlich viele Kraftteilchen, also Bosonen, denselben Quantenzustand einnehmen.
Beispiel Laser.
Ja, zum Beispiel. Die verhalten sich völlig anders. Und jetzt gibt es eine verrückte Forderung zu sagen, ich symmetrisiere die Welt bezüglich Bosonen und Fermionen, was also der blanke Irrsinn eigentlich ist. Das kann man aber versuchen. Das jetzt mathematisch zu erklären, führt ein bisschen weit. Und das wäre eine Supersymmetrie. Also wirklich, die ist einfach super. Und die hat dramatische Folgen. Die würde zum Beispiel, die würde ein Teilchen erschaffen, das vermutlich relativ schwer ist, vermittelt zwischen Bosonen und Fermionen. Und es würde insbesondere zu jedem Boson ein Fermion erschaffen, das heißt zu jedem Photon, zu jedem Lichtquant ein Photino, was einen halbzahligen Spin hat und elektronartig ist, und zu jedem Elektron ein supersymmetrisches Elektron, was seinerseits wieder Spin 0 hat, also gar kein Spin, spinlos ist, oder vielleicht auch Spin 1 hat. Das ist verrückt, diese Symmetrie würde aber erschaffen die besten Kandidaten für die mysteriöse dunkle Materie im Universum.
Das wäre sozusagen ein Grund, weshalb man sagen würde, Supersymmetrie ist eine attraktive.
Einer. Für Supersymmetrie gibt es aber streng genommen vier Gründe. Das eine ist diese wunderschöne mathematische Symmetrie, also die Möglichkeit, die Welt symmetrisch zu machen zwischen Boson und Fermion. Das zweite ist, dass eben, wie gesagt, Supersymmetrie die besten Kandidaten für die mysteriöse dunkle Materie liefert, die sogenannten WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, die intensivst gesucht werden, sowohl im Kosmos als auch auf Erden. Eine dritte Tugend der Supersymmetrie ist, dass sie eine exakte Vorhersage macht für die Vereinigung aller Kräfte zu einer Urkraft und sogar eine Vorhersage macht für die absolute Stärke einer supersymmetrisch vereinigten, symmetrisierten Urkraft. Das ist reine sozusagen pythagoreische Zahlenmystik. Die Stärke dieser vereinigten Kraft müsste 3 durch 8 sein. Das ist eine wunderschöne Vorhersage. Und die vierte Tugend ist, dass die Supersymmetrie, wenn man sie auf Raumeigenschaften und auf die Gravitation überträgt, zur sogenannten Supergravitation und dann zu den sagenhaften Superstrings führt. Also sie ebnet den Weg zu einer wirklich großen Vereinigung aller Kräfte, was gar nicht ihre primäre Ambition war. Das ist sozusagen eine Folge. Ach, und eins habe ich noch vergessen. Angenommen, ich habe eine solche Spiegelwelt. Also es gibt zu jedem Baustein ein supersymmetrisches Kraftteilchen, zu jedem Kraftteilchen ein jeweiliges supersymmetrischen einen Baustein. Dann hätte das folgende Konsequenz. Wir kennen ja das berühmte Higgs-Teilchen, wir kommen später noch darauf zurück. Das ist also dafür verantwortlich, dass es überhaupt das Phänomen Masse im Universum gibt. Dieses Higgs-Teilchen ermöglicht also allen Teilchen eine Masse zu haben. Das Problem ist, dass dieses Higgs-Teilchen seine eigene Masse nicht generieren kann. Wenn ich versuche, diese Masse mit normalen Methoden zu berechnen, komme ich da auf Unendlichkeiten. Das heißt, obwohl es für unser tolles Higgs vor genau 10 Jahren einen Nobelpreis gegeben hat und wir alle triumphiert haben, das Higgs kann es allen anderen Teilchen besorgen, aber nicht sich selbst. Das ist eine tiefe Tragödie und ein...
Allerdings armes Higgs-Teilchen.
Ja, das ist eine Art gut gehütetes Geheimnis. Das ist ein technischer Lapsus, den wir bisher nicht lösen können. Angenommen aber, wir hätten eine total spiegelsymmetrische Welt, würden sich diese lästigen Unendlichkeiten exakt kürzen. Und das Higgs-Teilchen könnte eine widerspruchsfreie Existenz im Rahmen des Standardmodells der Teilchenphysik führen. Das heißt, nur diese Erweiterung des Standardmodells macht diesen Higgs-Sektor des Standardmodells erst logisch einwandfrei und berechenbar, sage ich mal vorsichtigerweise. Also, diese schöne und ästhetische Supersymmetrie hat 3 oder 4, vielleicht sogar 5 voneinander unabhängige Tugenden. Mathematische Schönheit, Vorhersage von Kandidaten der dunklen Materie, stabilisiert die Higgs-Masse, was hat man noch? Ja, ebnet den Weg zu Supergravitation und Superstrings und so weiter und so fort. Die Supersymmetrie ist ein klassisches Beispiel für eine inzwischen 30, ja fast 40 Jahre alte Theorie, von der man sagen würde und auch Einstein sagen würde, zu schön, um nicht wahr zu sein. Wir suchen allerdings am Large Hadron Collider LHC des CERN in Genf seit fast 14 Jahren verzweifelt nach Supersymmetrie und haben sie nicht entdeckt bis hin zu Massen, die mindestens 1000-mal größer sind als die Masse des Protons. Und langsam wird es ein bisschen eng für Supersymmetrie.
Gibt es theoretische Vorhersagen, wo die Massen liegen müssten?
Streng genommen nicht. Nicht streng genommen ist es so, dass eine der Tugenden, nämlich die berühmten Kürzungen der, ich sage das immer technisch, fermionischen und bosonischen Terme in den Massenkorrekturen des Higgs, die funktioniert nur, wenn die Massen der supersymmetrischen Teilchen so groß sind wie die der nicht supersymmetrischen Teilchen. Und da haben wir jetzt schon einen Faktor 1000. Und wenn die wesentlich schwerer sind, funktioniert dieser Kürzungstrick nicht mehr. Das ist jetzt schon unerfreulich und an der Stelle müssen wir eigentlich schon sagen, angenommen, dass es wirklich wahr und supersymmetrische Teilchen sind wirklich so schwer, verliert die Supersymmetrie schon einen ihrer charmanten Punkte. Zweitens finden wir auch partout keine Weakly Interacting Massive Particles im Moment, obwohl da verzweifelt danach gesucht wird. Also es wird langsam eng. Es gibt unruhige Geister, die sagen, Supersymmetrie ist tot. Ich würde mich daran nicht beteiligen, wir sollten weitersuchen, you never know. Und wir haben bisher das gemacht, was, das sagt man immer, das Lamppost-Syndrom. Wenn ich in einer dunklen Straße irgendwo meinen Schlüssel verloren habe, mir bleibt da nicht übrig, als unter der Laterne zu suchen. Das ist aber von der Fläche der Straße nebst Vorgärten und so weiter vielleicht mal 1%. Wir haben bei der Supersymmetrie dort gesucht, wo wir suchen können. Es ist durchaus möglich, dass sie sich heimtückisch versteckt in irgendwelchen Ecken, die wir am LHC und auch mit den Nicht-LHC-Experimenten noch nicht absuchen konnten. Das ist ein schwacher Trost, aber ein Wissenschaftler sage nicht niemals. Wir müssen weiter suchen. Ich bin der Meinung, Supersymmetrie ist zu schön, um nicht wahr zu sein. Oder die Idee ist zu toll, um dass nicht irgendwas Wahres dran ist. Das ist ja ähnlich, wie Einstein und Weyl versucht haben, Elektrizität und Gravitation zu vereinigen. Das hat so nicht geklappt, aber es hat ein Abfallprodukt gegeben, was heute die Grundlage aller Theorien ist.
Ich finde, das ist ein schöner Abschluss, Thomas.
Also wie ihr gemerkt habt, wir beide sind wirklich Verfechter der Schönheit, nicht nur im alltäglichen Leben, sondern auch in der Physik. Aber, und jetzt wird es spannend, so richtig interessant wird es in dieser Welt erst, wenn nicht die abstrakte Schönheit regiert, sondern die Hässlichkeit. Und über Hässlichkeit werden wir im nächsten Podcast sprechen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren Alexander Wolf und
Thomas Naumann.
Und das Schlusswort hat wie immer Albert Einstein.
Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es ist nur genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seienden in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen.